Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem, pass auf, Love and Hate Kosmos. Denn es gibt ein Mixtape, das heißt Rocking with the B-Bass. Und deshalb ist B-Bass heute auch im Haus. Moin.
Echt? Guten Morgen. Ja, ich bin hoffentlich hundertprozentig da.
Ja, hoffentlich. Denn ihr müsst euch wissen, er ist ja sonst auf den Straßen unterwegs und auf den Gewässern dieser Welt. Und deshalb ist er ein bisschen müde, weil er ein bisschen wenig geschlafen hat. Aber alles im Einsatz für diese Sendung. Wir haben natürlich auch wieder unseren einzigen mit dem D und J vom Namen hier im Haus. Schön, dass du dabei bist. 12 Finger Dan.
Brack, back in business.
Sehr gut. Dein Job ist ja heute so ein bisschen mehr musikalische Untermalung rundum. Also die Beats, die im Hintergrund hört, die kommen übrigens auch von den Gästen. Da können wir nachher noch was zu sagen. Es gibt ein paar Songs wieder für die Radiosendung. Ansonsten machen wir Podcasts. Und mein Name ist Nico Backspin und ich sorge dafür, dass hier dieser ganze Chaoshaufen einigermaßen von A nach B läuft und wir ungefähr pünktlich Schluss machen, wenn es da losgeht. Haben wir aber noch genug Zeit, denn wir haben eine Menge spannender Inhalte mitgebracht. Denn wir haben in diesem Format, das heißt Talking with the B-Bass, die Möglichkeit, Künstler vorzustellen, die im Rocking with the B-Bass Mixtape von B-Bass, das ist eine Menge B-Bass gerade in diesem Satz gewesen, quasi schon ihre Position gefunden haben und von denen B-Bass dann ab und zu gedacht hat, es wäre doch schön, wenn sie im Format Talking with the B-Bass einmal der Welt vorgestellt werden.
Jetzt frage ich mich einfach, ob du irgendwas damit bezwecken willst. Aber nein, ich freue mich, dass du meinen Namen so häufig wiederholst.
Es war einfach verdammt lustig eben gerade, wie wir uns noch ein paar Mal mehr einsetzen konnte. Aber mir fällt das heute auf jeden Fall noch ein. Wen hast du denn quasi in der Vorstellungsrunde dir für diese Woche ausgesucht? Wer ist unser erster imaginärer Gast in einem WhatsApp-Interview?
Ja, das ist der Colt Sivas. Ein Colt für alle Rap-Fälle sozusagen. Dazu später mehr. Colt Sivas, ein Rapper und Producer und Beatbauer. Aus Hagen, den habe ich mitgebracht. Ich habe ja inzwischen, das ist immer manchmal ganz witzig. Bei ihm war das nicht so, aber ich war am Überlegen, ob die Art und Weise, wie es dazu gekommen ist, dass er bei mir landet. Aber er war es dann doch nicht. Aber das ein oder andere Mal mit Leuten am Chatten oder bei Instagram oder so und dann schreiben sie und ja, coole Show, die du machst und danke, dass du den Untergrund supportest. Wie kann man denn bei dir stattfinden? Und dann hatte ich dann mal so gesagt, ja, indem man mich einfach fragt. Und dann kam direkt so, ja, damit frage ich dich jetzt. Das war immer ganz cool. So, dann.
Und das ist Colt Sivas.
Nee, da war es nicht, aber ich war gerade im Überlegen, ob er das war, aber es war tatsächlich gerade jemand anders. Aber diese kleine Anekdote passt sowieso, es war schon 2-3 Mal so in der Richtung, kam das halt immer so vor. So einfach ist das, darauf wollte ich eigentlich hinaus,
aber ich find daran,
bei uns hier stattzufinden.
Ja, genau, und ich finde das aber so zwei Sachen ganz schön und spannend dran. A, zeigt das, dass deine Arbeit hier auch da draußen gewürdigt wird, was ich sehr, sehr cool finde, denn dieses Format und vor allen Dingen auch B-Bass und Dan stehen bei uns im Backs und Kosmos genau dafür, dass der Untergrund sein Gesicht bekommt. Dafür wollen wir auch immer den Raum geben. Und umso schöner, dass dann auf der anderen Seite die Leute auch dich da direkt ansprechen, was ja vielleicht auch daran liegen kann, dass wir ja mittlerweile mit dem Backspin-Kanal, mit dem Instagram-Kanal Backspin Love and Hate ja auch so eine Plattform haben, wo sich langsam aber sicher eine kleine Community von Herz für Herz bildet, mit der man bestimmt auch noch viel Spaß haben kann in den nächsten Jahren. Du hast wie immer auch bei Colt Sivas so ein kleines WhatsApp-Interview mit ihm gemacht, hast Sprachnachrichten bekommen, die wir jetzt gleich einspielen werden. Wenn ich jemanden aus Hagen treffe, dann ist immer meine erste Frage, wie viele Basketballvereine gibt es eigentlich in Hagen? Diese Frage hast du nicht gestellt, du wolltest eben...
Nee, mit Sicherheit nicht. Also Sport, okay, auch mal ganz gut. Ich bin ja manchmal so recht festgelegt, was meine Fragen angeht. Aber ist auch wichtig, also für mich ist immer die Fragestellung ist oftmals ziemlich ähnlich, dafür unterscheiden sich dann die Antworten, darum geht's ja auch immer. Weil jo. Jeder hat eigene Sichtweisen, gerade das, was er macht und wo er herkommt. Und wie er an die Sache rangeht, unterscheidet sich ja schon dadurch, ob das wirklich nur Hobby ist, ob es teilweise Beruf ist, was man da macht. Wie auch mal mit wie viel Enthusiasmus, ja alle gehen ja mit relativ viel oder mit sehr, sehr viel Enthusiasmus an die Sache ran. Hip-Hopper for life sozusagen. Aber das finde ich dann halt immer auch sehr, sehr spannend, auch wenn das immer klingt, immer die gleichen Fragen, aber nicht jetzt unter uns, aber das könnte man so, ne, als wenn man da einfach nur auf diesen Fragenkatalog klickt.
Ja, aber es ist echt zu viele Quatsche darüber schon wieder. Lass die Leute labern,
Es geht ja immer los bei mir, dass sie sich vorstellen sollen.
Genau.
Und Der ausschlaggebende Moment ist auch einer der ersten Fragen, die ich immer so stelle, wie es dazu gekommen ist, dass man den Hip-Hop liebt oder dass man zum Rappen gekommen ist. Das sind immer so und die allgemeinen Sachen, ein paar Worte zu sich selber. Das ist somit geht's immer los, um das Eis zu brechen sozusagen.
Deine Einleitung länger als die Antwort, trotzdem hören wir mal rein.
Yo, hallo zusammen und danke für die Einladung. Freut mich echt sehr, dass ich hier sein darf. Wie schon kurz erwähnt, mein Name ist Colt Sievers. Ich rappe und baue Beats. Ich bin 1989 nach Deutschland gekommen aus Polen und habe schnell das Fernsehprogramm für mich entdeckt, unter anderem die Serie Ein Colt für alle Fälle. Und man kann sagen, dass ich mit dieser Serie meine ersten Deutschkenntnisse ein bisschen verfestigt habe. Und so bin ich auch relativ schnell auf den Namen Colt Sievers gekommen. Und jetzt bin ich mittlerweile ja im August 40 geworden, von daher fällt es mir mega schwer, mich daran zu erinnern, was meine ersten Zeilen überhaupt waren. Und das muss irgendwas gewesen sein in Richtung Wer will, was kriegt, war's, dicht war's. Ich komme da gar nicht mehr so drauf. Aber woran ich mich erinnern kann, ist das Gefühl, als ich das Schreiben für mich entdeckt habe, was auch ein paar Jährchen vorher passiert ist, bevor ich überhaupt die ersten Sachen aufgenommen habe. Und das war ein Gefühl, sich endlich ausdrücken zu können und seiner Individualität durch kreatives Schaffen einfach mal endlich ein Bild zu geben und dieses Bild mit anderen Gleichgesinnten zu teilen. Gleichzeitig dafür Respekt zu bekommen, aber gleichzeitig auch in Form von Battles gepusht zu werden, sich zu verbessern. Und genau das war es dann, was mich letztendlich infiziert hat und wo ich dann schnell bemerkt habe, hey, da willst du ein Teil von sein.
Tja, also das ist dieser Virus, ne? Von dem sie alle reden.
Besser geht's nicht, ne? Ein Teil davon zu sein, infiziert zu werden. Mhm. Einfach ein Bild zu zeichnen mit dem Rap. Und ich glaube, das geht extrem vielen so, ne? Dann irgendwie das richtige Werkzeug für sich zu finden, um sich dann kreativ zu entfalten. Klingt gut, so wie er es beschrieben hat. Und mit seiner Namensfindung ist auch ganz witzig. Colt Sievers. Ja, und da kann man mal sehen, wie Fernsehserien der 80er dazu helfen.
Da brennt mir eine Frage unter den Nägeln. Dan, wenn das dein Weg gewesen wäre, wie wäre dein Rapper-Name gewesen?
Ja, wir hatten ja vorhin schon im Off so ein bisschen drüber geredet. Ja, irgendwas auch wahrscheinlich mit Denver Clan oder so, glaube ich, oder Dallas. Muss ich sagen, weil ich habe auch so einen ähnlichen Weg, auch wie Colt Sievers. Ich bin ja auch eingewandert, nur ein paar Jahre früher, bei mir war es schon Anfang der 80er, als ich aus Rumänien nach Deutschland kam. Und da war auch für mich das Fernsehprogramm auch so eine ähnliche Erfahrung, weil ja in Rumänien gab es ja nicht wirklich so die Auswahl im Fernsehen. Deswegen hat das schon auf jeden Fall auch einen prägenden Eindruck hinterlassen. Aber ich glaube, bei mir wäre es, glaube ich, eher so Dallas oder so gewesen.
Der Fiesling, Larry Hackman.
Ja, genau, irgendeiner von den Bösen wäre es wahrscheinlich geworden.
Dan auf seinem nächsten Plattencover mit Cowboyhut vielleicht, keine Ahnung.
Howdy-Partner.
Ich wäre wahrscheinlich MC Alf geworden.
Ja, aber es ist ja auch, zeugt ja auch von Respekt, so wenn man sich so nennt nach einer fiktiven Figur aus dem Fernsehen, trotzdem, also man hat da ja trotzdem, baut man ja eine Bindung auf.
Auf MC wär's. Wir klären an der Stelle jetzt aber gleich die nächsten Schritte, ne? Damit wir ein bisschen durchkommen. Und zwar die musikalische. Und wie du es schön in der Frageformulierung beschrieben hast, die Klangbilder.
Ich mag eher die staubigen und samplebasierten Boom-Bap-artigen Beats, die deep sind und mich von Anfang an packen. Letztendlich kann das sogar ein Loop sein und wenn er mich packt, dann packt er mich. Mir ist vor allem wichtig, dass in den Beats genügend Platz ist, denn ich sehe den MC als eine Art Instrument, der mit seinem Flow und auch mit seinem Style eine Lücke im Beat schließen muss und nicht einfach wie so eine Art A Cappella Jukebox, die auf Biegen und Brechen auf einen Banger Beat gepresst werden sollte. Von daher kann es auch sein, dass meine Musik auch eher zum Zuhören anregt als zum Feiern. Letztendlich bin ich aber auch nicht der Feiertyp. Das heißt, du siehst mich jetzt nicht privat in irgendwelchen Clubs oder so, das war ich nie. Und ich lasse mich auch beim Schreiben mehr von Emotionen leiten und rappe über Dinge, die ich einfach scheiße finde. Und da ist selten was zum Feiern dabei. Und von daher sind meine Tracks größtenteils deep.
Ja, deeper Inhalt, deeper Musik, deeper Beats. Er hat es gerade erwähnt, er lässt sich von seinen Emotionen leiten. Da kommen wir auch noch gleich ein bisschen zu. Ich finde es sehr interessant, seine Aussage. Wie er sagt, er muss als Rapper halt in dieses Gefüge des Beats reinpassen. Es muss eine Lücke da sein, damit er sozusagen das letzte Puzzlestück in so einem Beat ist. Ich glaube, das ist sehr spannend und auch wichtig, dass man sowas hört. Es gibt ja auch diese klassische Instrumental-Beatbauer-Mucke-Szene, wo man dann eben auch da schafft man eben auch Musik, die ohne Rapper oder ohne Sänger funktioniert. Und das hört man dann auch raus, wo ich denke so, ey, die Musik ist richtig cool, die kann man genießen, da braucht es keinen Rapper mehr. Und genauso ist es andersrum, wenn du ganz viele Instrumentals hörst, wenn man sich eine 12-Inch oder so auf den Plattenspieler legt und dann die B-Seite hört, denkst du, da hört man dann wirklich den Unterschied zu so einer klassischen Instrumentalplatte und das passende Instrumental für einen Rapper, dass man sagt, da würde richtig noch gut der Rapper in diese Lücke passen, damit das ganze Ding richtig rund wird. Das hat er ganz gut erklärt, dass er ein Teil der Band quasi des musikalischen Gefüges ist.
Er klingt ja aber auch, und das war das ganz sympathisch daran, so ein bisschen nach einem Dude, der eher den ruhigeren Weg einschlägt und nicht den lauten. Trotzdem hast du ein bisschen nach dem eigenen Frustrationslevel gefragt, beziehungsweise der Art und Weise, wie er das Gelebte in Texte verpackt.
Genau.
Wie viel Wut ich in meine Texte packe, dazu kann ich sagen, recht viel, denn ich bin nicht so der klassische Schreibertyp. Das heißt, ich setze mich nicht abends hin, wenn ich 2-3 Stunden Zeit habe und denke mir jetzt, ja, jetzt schreibst du über das Thema oder über jenes, sondern ich lasse mich da von meinen Emotionen leiten. Das heißt, ich sehe irgendwas oder ich erinnere mich an irgendwas oder habe mit irgendwas noch eine Rechnung offen. Und diese Wut, diese Emotion wird dann zur Motivation und lässt mich dann Texte schreiben. Das kann letztendlich sogar auch ein Battletext sein, der gar nichts mit dieser ursprünglichen Wut zu tun hat. Aber diese Wut zieht sich dann einfach wie ein roter Faden durch und ist vielleicht auch etwas, was man raushört.
Also wenn man jetzt dann verhindert quasi der Rap, dass er aus der Wut irgendwas Schlimmes macht oder so und Scheiben einschmeißt. Nein, ist auch wunderbar. Also die Emotionen müssen sein in Rap, in Musik, ist ganz, ganz wichtig. Und wenn aus dieser Wut, wie er schon sagt, aus dieser Emotion eine Motivation wird, um dann kreativ zu werden, besser kann es doch gar nicht sehen. Besser kann es doch gar nicht gehen. Das klingt ja so ein bisschen nach Impulsschreiben eben, nicht, dass man einfach sagt, man will einfach schreiben, man hat einfach den Drang zum Schreiben, sondern man braucht halt immer diesen Impuls, der dazu führt, dass man dann kreativ wird. Wie gesagt, da sind wir dann wieder bei den ähnlichen Fragen und verschiedenen Antworten, was es interessant macht zu hören, wie die Arbeitsweise halt stattfindet.
Ja, ich mag Rap, der die Seele trägt. So. Und ich habe das Gefühl, ich habe ja so ein paar von den Songs mir auch angehört im Vorfeld, dass es genau hier dieser Therapieaspekt in sich steckt, der dann ja auch Leuten etwas mitgeben kann, wenn sie ihm zuhören. Dazu braucht es ja auch, aber auch so eine, wie soll man sagen, so eine gewisse Ästhetik für die Mucke, also das Gefühl für die Ästhetik. Und hier sind wir ja natürlich auch schon in einem ganz klaren Bild, sonst würde er nicht in diesem Format sein. Dennoch wolltest du noch mal ein bisschen abfragen, wo er sich dann so einordnen würde, ne? Also es gibt ja dann so ein paar Kategorien, Straße, Battle Rap oder doch Conscious? Was ist das eigentlich genau? Und wo würde er und wie würde er seine Musik beschreiben?
Seine eigene Musik zu beschreiben ist gar nicht so leicht, aber ich würde sagen, es ist eine Mischung so aus Battle Rap, etwas Misanthropie, Sozial- und Selbstkritik. Und zwischendurch versuche ich Persönliches oder sogenannte Insider zwischen die Zeilen zu packen. Und dabei ist es mir wichtig, dass das Ganze mit einer guten Punchline untermauert wird. Und da kann es auch schon mal länger dauern, bis ich irgendwie eine gefunden habe, die mich dann auch zufriedenstellt. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach tiefe Musik aufs Fressbrett und so würde ich es am Ende auch beschreiben.
Diepe Musik aufs Fressbrett. Es erinnert mich so ein bisschen an die Jungs aus Köln von Schelsig, die ja auch so ein bisschen auf die Fresse Musik machen, aber trotzdem mit sehr viel Inhalt um die Ecke kam, weil sie sehr viel aus ihrer Hood zu erzählen hatten und nicht einfach nur belanglos da irgendwelche Reime zusammenschustern. Macht ihn auch da auch wieder sehr, sehr, sehr sympathisch.
Ja, ich habe gedacht, da kommt noch was
hinterher. Achso, ja, ich hatte gerade Gedankenpause, Entschuldigung.
Ja, aber nee, alles wunderbar. Ich steige ein, weil, also definitiv, ich finde, er macht sich auf jeden Fall als ein Typ, der interessant, also es ist interessant, glaube ich, da mal reinzuhören, weil da auf jeden Fall viel Leben auf der Platte stecken wird. Es ist aber auch offensichtlich ein bisschen mit, sagen wir so, nicht wie nur wieder auf der Party, nicht mittendrin auf der Tanzfläche stehen und jubeln, sondern auch gesamtgesellschaftlich ein bisschen am Rand stehen und seine Meinung dazu äußern, vielleicht auch ein bisschen Außenseiter sein. Du hast auch so ein Zitat quasi mit in die Fragen mit reingenommen, worauf er jetzt reagiert. Das fand ich ganz gut. Du siehst mich nicht im schicken Anzug, Kleider machen Zäune. Mal sehen, was er dazu sagt.
Das Zitat: Du siehst mich nicht im schicken Anzug, Kleider machen Zäune, ist von Joseph Phil aus meinem Track Der Hase läuft. Beste Grüße hier an dieser Stelle. Ich habe den immer als Gesellschaftskritik verstanden, und zwar, dass Zäune geschaffen werden durch Oberflächlichkeiten. Zum Beispiel allein aus der Praxis, die ich in meinem beruflichen Umfeld so erlebe. Wenn ich im Sommer angezogen bin, sage ich mal mit einer Camouflage, kurzen Hose, dazu ein T-Shirt mit einem Graffiti drauf und ich bin Erzieher und die Eltern geben mir das erste Mal ihr Kind in Obhut und ich habe dann noch das entsprechende Gesamterscheinungsbild, das heißt eine Glatze, ein Vollbart, eine Tätowierung, eine relativ tiefe Stimme, sehe ich schon und merke schon relativ häufig diese Zäune, die die Menschen dann halt haben. Und das sind halt einfach Vorurteile und Oberflächlichkeiten. Und da sehe ich ganz klar als Kritik an der Gesellschaft beziehungsweise an ihrer Oberflächlichkeit.
Tja, Punkt. Oder?
Findet auf jeden Fall überall statt in der Gesellschaft, also nicht nur im Hip-Hop, auch im Hip-Hop sehr, sehr stark, also wir befinden uns ja in der Hip-Hop, wir bewegen uns in der Hip-Hop-Kultur und da ist das ja leider kein Einzelfall gerade, ne? Also wir sind ja auch schon oder des älteren Semesters und dann so was gerade, was so Klamotten oder erstes Erscheinungsbild angeht irgendwie, da hat man, glaube ich, echt ewig mit zu kämpfen, oder? Man kann ganz andere Richtungen einschlagen, was das angeht, auch sehr politisch werden, wenn man möchte, wenn man dieses Problem des Erscheinungsbildes und dass die Gesellschaft da nicht immer so richtig mit umgehen kann und vielleicht gar keine Lust hat oder oftmals keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich hinter dieser Person steckt oder wer dahinter steckt und dann einfach den Stempel aufdrückt, ist leider so. Aber sehr, sehr, sehr gut. Das macht ihn da auch so ein bisschen greifbarer mit solchen Aussagen, mit solchen Textzeilen, und er hat eben auch seine Buddies, die er mit in den Texten holt. Da merkt man, dass er auch mit vielen anderen Gleichgesinnten quasi dann Musik macht, wo es ganz gut passt.
Wenn man sich so ausgeschlossen von der Gesellschaft fühlt, dann hilft meistens nur Rasen, Laufen, Rennen. Und das ist der erste Song, den wir heute spielen. Der kommt von Passepartout und Forty. Er ist ein anderer Forty als der Forty aus den Modus Mio Charts. Und ist damit auch Teil vom Mixtape gewesen, wo auch Crizzo und Sydney Biker zum Beispiel, Pestizid und Max Mustermann 069, übrigens ein sehr guter Rappername. Colt Sievers übrigens auch wieder ein Name, den ich auf jeden Fall in die Oberliste setzen würde. Eloquent, Hulk Hoden, alle mit auf diesem Mixtape drauf. Aber wir hören jetzt, wie gesagt, Passepartout und Forty mit Rasenlaufen Rennen. Und dann geht's ja gleich weiter bei Talking with the Beeps. Talking with the Beeps. Das Format, bei dem es sich immer noch lohnt, auf der 1 und der 4 zu klatschen. Mal gucken, ob das funktioniert. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind Boogie Down Bass und 12 Finger Dan. Wir sind immer noch in unserem Talking with the B-Bass Format zum Mixtape Rocking with the B-Bass, das ein Mixtape ist, das es bei uns auf allen Kanälen gibt, in dem B-Bass Musik spielt, die er mag, um sie dann im Format Talking with the B-Bass einzuladen, um darüber zu reden.
Da war er wieder.
Das wäre das jetzt jedes Mal. Mal gucken. Liebe Leute, ich mache jetzt, ihr könnt ja mal durchzählen, ob jetzt ein Trinkspiel draus machen. Jedes Mal, wenn ihr den Namen B-Bass hört, müsst ihr einen kurzen trinken.
Und ich das auf meinem Namen eintrinken und obwohl ich gar keinen Alkohol trinke.
Siehst du, ich auch nicht. Der einzige Säufer bei uns ist, weiß ich gar nicht, trinkst du da? Nee, auch nicht, ne?
Nee, auch nicht so wirklich.
Geil! Herzlich willkommen im trockenen Anti-Alkohol, nie getrunkenen Podcast.
Hallo, mein Name ist Dan und ich habe mal Alkohol getrunken.
Ja. Vielleicht sollten wir uns erstmal einen reinballern, um noch entspannter zu sein. Nein, wir sind ja immer entspannt.
Lass mich nachdenken. Ganz gut. Nö. Wir machen lieber weiter mit Colt Sivers. Und du hast,
du hast so ein Fläschchen in der Hand, sehe ich hier gerade.
Ja, ich muss nebenbei ein bisschen hier Medizin nehmen, damit ich hier durchkomme.
Ach so, Hustensaft, Nico. Ja,
okay. Es gibt eine Frage, die auch in so anderen Formaten, in denen ich unterwegs bin, der quasi gerne vermischt. Die sind die Begrifflichkeiten zwischen Hip-Hop und Rap. Das hier ist ein Ort, wo noch klar Grenzen gezogen werden zwischen diesen Begrifflichkeiten. Und natürlich fragen wir das auch unsere Gäste. Colt, Hip-Hop oder nur Rap?
Neben dem Rappen und Texte schreiben baue ich noch Beats und durchforste verschiedene Trödelmärkte oder Hausentrümpelungen auf der Jagd nach verschiedenen Samples. Das Ganze jage ich dann in die MPC und kreiere dann einfach was Neues daraus. Ich bin immer froh, wenn ich dann mit einem anderen Rapper dann was Dopes kreieren kann und wir einen neuen dopen Track erschaffen. Und in den letzten 2 Jahren hat das immer mehr Platz eingenommen, was auch gut ist, weil, wie gesagt, mir das momentan tierisch Bock macht. Dazu bin ich auch echt ein Turntablism-Fan. Was auch mir wichtig war, ist einfach, dass auf unter Freunden der EP auch Turntablism einen hohen Stellenwert hat und da hat Rocksteady Mega Skit abgeliefert und echt ein krasses Teil da gezaubert. Und danke nochmal an dieser Stelle und beste Grüße nach Lübeck. Und ansonsten kaufe ich viele Platten und Tapes und ja, lebt das ganze Ding so nach dem Motto, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer noch Fan geblieben.
Ich liebe es, wenn man irgendwelche Aussagen mit sowas beendet. Und wir hauen nochmal einen rauf und dann kann Bass mal ein bisschen was dazu sagen, denn natürlich wollten wir auch wissen, wie viel Zeit er in die Musik steckt und ob es irgendwie täglicher Begleiter ist oder nur Part-Time-Lover.
Ich würde sagen, ich verbringe in etwa 3/4 meiner Zeit mit meiner Musik, was aber nicht heißen soll, dass ich jetzt irgendwie pro Woche oder so einen neuen Track rausknallen, sondern viel halt auch mit Beats bauen beschäftigt bin, was halt, wie gesagt, sehr zeitfressend sein kann, Samples zu suchen, diese zu choppen, diese zu vielleicht auch zu archivieren. Das mag ich immer gerne. Ich archiviere gerne immer Samples und habe die erstmal an der Seite und habe dann so eine Art Library, auf die ich immer zurückgreifen kann. Also es gibt dann halt Phasen, wo dann halt vielleicht kein Beat entsteht, sondern halt einfach nur erstmal nur gedickt wird ohne Ende und dann am Ende dann wieder eine ganz, ganz heftige kreative Phase folgt. Und von daher verbringe ich, wie gesagt, schon relativ viel Zeit mit meiner Musik.
Schon krass, er ist ja von Beruf Erzieher und 3/4 seiner Freizeit quasi in dieses eine Hobby stecken, ist in meinen Augen extrem viel Zeit. Aber er ist eben auch Beatbauer, wo er und ich und Dami kennen das ja selber.
Mein Job ist
Beatbauer. Was denn?
Ich habe nur Schiebertwins zitiert.
Genau. Es kostet eben auch viel Zeit. Also, und das klingt dann manchmal so, ja, man muss viel Zeit aufwenden und ne, viel Zeit für ein kleines Ergebnis. Nee, aber der beim Beatbauen und beim Sample-Sticken, das hatten wir ja auch schon bei Love and Hate mal angesprochen. Ich und Dan können ja auch viel zu sagen. Der Weg ist ja das Ziel oftmals. Ich habe auch letztens bei Facebook hatte Colt Sivers einen kleinen Artikel, beziehungsweise hat er einen Post gehabt, wo er leider in den durchfluteten, durch die ganze Flutkatastrophe, die wir jetzt hatten vor einigen Wochen, Rheinland-Pfalz hat es ja auch relativ stark getroffen, aus der Ecke, wo er auch daherkommt, war irgendwo am Decken und hat da einen Kellerfund gemacht, beziehungsweise da wurden ja durch die Keller, die überfluteten Keller, da wurde alles weggeschmissen. Und da hat er eben auch irgendwie mehrere hundert Schallplatten irgendwie gefunden. Cover und so natürlich alles im Arsch, aber wenn man die Schallplatten abspült, dann sind sie auch wieder, ja, zumindest was das Samples dicken und Samplen natürlich nicht schön fürs Regal, aber man findet ein paar coole Platten zum Samplen. Ja, so kann man auch nicht nur Flohmärkte oder Plattenkisten durchwühlen, auch das, was so auf der Straße vielleicht rumliegt. Also hat man ganz oft, ne, dass Leute einfach so alte Schallplattensammlungen an die Straßenecke stellen.
Oder im Büro stapeln und dann
oder muss ich wie zusehen, Nico im Büro stapelt und ich weiß wohin damit.
Ja, genau.
Bei der vorherigen, nicht bei der Aussage gerade eben, sondern davor bei dem Einspieler, ne, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer Fan geblieben. Also ich glaube, das Ding von Curse, das mehr Classic geht nicht, ne? Und mehr
ist mein Brusttattoo.
Mehr Wahrheit steckt da auch, gibt's wohl auch nicht. Also ist schon so, ne?
Du lachst daran.
Ich stelle mir gerade vor, statt Thug Life hast du dann genau diesen Zitat auf der Brust.
Um den Bauchnabel rum tätowiert, dreimal rum. Wir haben jetzt ein bisschen Beat, also die musikalische Seite abgefragt. Natürlich wollen wir wissen, wer ihm die Texte schreibt. Oder auch nicht. Also, bisschen über die Textidee und Beat picken oder umgekehrt oder überhaupt, wie geht er daran?
Also meine Texte entstehen aus dem Gefühl heraus und die ersten Textideen entstehen, bevor ich überhaupt den Beat gehört habe oder den Beat gepickt habe. Und das sind dann meistens A Cappellas und dieses Gefühl versuche ich dann, wenn ich den Beat picke, so zu berücksichtigen, dass der Beat einfach dieses Gefühl weiter vorantreibt und mich in diesem Feeling lässt. Und dann schreibe ich den Text so lange, bis ich sage, dass das passt.
Das haben wir geklärt. Boogie Down Bass bewertet das gleich. Vorher wollen wir noch wissen, welchen Anspruch er an sich selbst stellt, wenn er in die Booth geht.
Mittlerweile habe ich gelernt, beim Aufnehmen etwas lockerer zu sein. Und ich finde auch, Perfektionismus nimmt ein bisschen der Aufnahme auch die Dynamik. Für mich wirkt es dann einfach zu clean und zu wenig lebendig. Ich mag für meine Aufnahmen zum Beispiel einfach so ein gewisses Cypher-Feeling, weil das einfach viel besser die Emotion widerspiegelt, als ich den Text damals geschrieben habe. Und als würden die Leute teilweise, sag ich mal, ein bisschen das Gefühl haben, sie würden daneben stehen, während ich das aufnehme. Das sind so die Sachen, die ich halt einfach beim Aufnehmen mag. Und da hat halt Perfektionismus nicht viel Platz.
Ja, wichtig, dass du beim Recording, ich kenne das selber als Recording-Engineer und bin da dann selber auch vielleicht manchmal zu perfektionistisch, aber ich weiß ganz genau, worauf hinaus will, dass wenn du in der Booth bist, dass du jemanden brauchst, der dir hilft als Recording-Engineer, da genau das gesunde Mittelmaß findet, dass es nicht zu clean wird, nicht zu sauber wird, nicht zu genau wird, dass das Leben da drin bleibt in dem Rap, aber auch nicht, dass es zu schlaff klingt oder zu dahingerotzt vom Handy abgelesen oder sowas. Er hat ja auch gesagt, so Textideen müssen stehen meistens als erstes. Das kommt ja eben aus seinem Impulsschreiben, wo er vorhin gesagt hat, ne, wenn er Wut im Bauch hat und das dann aus dieser Emotion Motivation wird, dann fängst du an zu schreiben. Dann haben wir auch schon oft über Rapper gesprochen, die dann ohne Beatgerüst, ohne Takt, ohne Tempoangabe in Text schreiben. Und das musst du dann auch später in der Booth in so ein Gefühl bringen, wo du hingeleitet werden musst, ist aber nicht zu glatt werden lässt, damit immer noch diese Emotionen eben noch am Leben erhalten bleiben.
Ich mag das. Es ist auch mit jedem, den wir hier so treffen und den du hier mit ins Format holst, es ist immer so dann noch eine ähnliche Ästhetik und ein ähnliches Gefühl. Und genau das hält aber auch so Untergrund so ein kleines bisschen am Leben. Und sorgt dafür, dass da draußen immer wieder neue Leute entstehen, die auch einfach Bock auf die Sache haben und vielleicht mal ein bisschen mit den handelsüblichen Marktkonventionen brechen. Was wir von ihm auch noch wissen wollten, wie er genau diese Szene im Untergrund sieht und ob es da vielleicht sogar Artists und Crews gibt, die ihn so ein bisschen beeindrucken.
Welches Release mich in den letzten Jahren richtig umgehauen hat, war von der Sveta und Moloko Plus, die EP Monda Regado. Für mich ist das ein persönlicher Meilenstein nach Ruhrpott AG unter Tage. Ich bin immer wieder aufs Neue einfach geflasht, wie was er da einfach mit der Sprache anstellt und jedes Mal Gänsehaut und die Punchlines sind für mich einfach nur der absolute Wahnsinn und jeder, der das nicht kennt, ich empfehle euch auf jeden Fall mal da reinzuhören. Das Veta Monda Regado, einfach nur eine Hammer-EP und wie gesagt, für mich mein persönlicher zweiter Meilenstein.
Ich finde es schon lustig und interessant, dass am Ende dann doch sich ganz oft Leute auf die in Anführungszeichen Stars der Untergrundszene einigen können, die dann wiederum aber auch in die normale Welt oder in die bekanntere Welt mit reinstrahlen. Nichtsdestotrotz haben wir hier einen sehr interessanten Gast gehabt, oder Bass?
Auf jeden Fall. Ich habe sehr viel Spaß gehabt, ihn zuzuhören, zu lauschen und seine Files, die er mir geschickt hat, dann ja sind ja Einspieler zu editieren und habe echt zu wenig geschlafen, Nico. Da baue ich dann wirklich so eine Bindung auf. Das ist immer ganz interessant, wenn ich dann sozusagen diesen Edit mache, diese Postproduktion und mich dann da wirklich reintauche, dann weil es ja leider kein so direktes 1:1 Interview ist. Aber wie gesagt, man kann da richtig schön drin eintauchen. Man hört das ganz oft und hört da so ein paar Wörter zwischen den Zeilen und das lässt mich dann das immer so wirklich fühlen, was meine Gäste da wirklich sagen und uns allen Zuhörern sagen wollen. Sehr interessant immer.
Definitiv. Deswegen danke Cold Sievers, dass du Teil hier von Talking with the B-Bass warst. Dir gebühren jetzt die letzten Worte Und dann hören wir auch noch Mucke von ihm. Also mehr Colt Sievers geht nicht. Der Hase läuft, featuring Rocksteady und Joseph Hill. Aber jetzt die letzten Worte und dann geht's gleich weiter mit unserem zweiten Gast.
Zu guter Letzt wollte ich mich nochmal für die Einladung bedanken. Es hat mir echt mega Spaß gemacht, hier Gast sein zu dürfen. Und wer Bock auf das Tape bekommen hat, checkt das aus. Colt Sievers unter Freunden bei uns im Labor oder bei den Freunden von Vinyl Digital. Ich danke jedem für den Support. Das war's von mir. Colt Sievers, wer soll's sonst sein?
Wir sind immer noch bei Talking with the B-Bass, dem Format. Nein, ich mach das jetzt nicht nochmal. Also Bass hat ein Format, da macht er einen Mix, daraus sucht er sich Gäste und die stellen wir hier vor. Mein Name ist Nico Wexman, die Zwölffinger da sorgt für die musikalische Begleitung des Ganzen. Wir hatten übrigens im Hintergrund bisher in den ersten beiden Teilen zwei Beats auch von Colt Sievers für Sanduhr und Klatsch hießen die Songs. Jetzt haben wir im Hintergrund Beats von Ill Flow und das ist auch der Gast. Warum und was kannst du kurz über ihn erzählen, bevor er sich selber vorstellt?
Warum ist er bei mir gelandet? Ganz einfach, weil ich die Musik von Ill Flow mag. Ich bin über ihn gestolpert, soziale Netzwerke natürlich, wo sonst. Und dachte mir, okay, das, was du in letzter Zeit und das, was du aktuell am Start hast, das passt gut in meinen Mix, du passt gut in meine Show. Also habe ich ihn angeschrieben und gefragt, ob er Bock hätte, mir ein paar Fragen zu beantworten. Der liebe Ill Flow aus Nähe Passau in Niederbayern. Geburtsjahr 89. Ja, gar nicht, ja, ein paar Jährchen weg von uns, 19 Jahre jünger als ich, aber ich glaube mit genauso viel Liebe und Herzblut dabei bei der ganzen Sache, als wir alle hier in unserer fröhlichen Runde.
Ja, klingt doch auf jeden Fall nach einem sympathischen Dude und deswegen wollen wir, dass er sich aber, bis hier sich so gehört, wenn man bei unseren Podcast reinkommt, ne, klingeln. Schuhe abputzen, ja, ruhig Schuhe ausziehen, weil haben gerade sauber gemacht und dann mal erstmal persönlich vorstellen.
Ja, mein Name ist Ill Flow, ich bin 32, ich wohne seit 12 Jahren im niederbayerischen Exil, komme aber ursprünglich aus Hessen, Nähe Frankfurt. Das erste Mal Hip-Hop-Rap bewusst wahrgenommen war wahrscheinlich 2002 auf einer Klassenfahrt. Da hatte einer von den älteren Jungs eine Kassette dabei von MOR, da war auch, glaube ich, Gegen die Kultur drauf und davon ausgehend habe ich mich dann immer mehr mit Rap beschäftigt. Kool Savas, als kleiner Junge hat man dann die provokativen Pimp Legionär LMS-Texte einfach gefeiert als Schock. Und dann habe ich mich eher so in meinem lokalen Umfeld nach Rap umgeguckt und dann in Frankfurt war es dann Moses, Tone, Die Flame. Von Die Flame ausgehend dann der Switch nach Hamburg zu Eimsbusch und so weiter. Und so hat sich das alles bei mir aufgebaut.
Ja, kann man doch mal so machen, ne? Also es wird ganz interessant, wie man von MOR Mixtapes dann am Ende doch auf die Liebhaberliste von Boogie Down Bass kommt. Vielleicht ist der Magic Moment, der ihn zum Rap geführt hat, der Grund, warum das passiert ist. Mal gucken.
Magic Moment, würde ich wahrscheinlich sagen, war, als ich mit meinem Kumpel dann damals im Kasavage.de Forum unterwegs war und da konnte man so selbstgeschriebene Texte von sich einstellen und die haben wir dann gelesen, was diese anderen User da so geschrieben haben und dann haben wir gedacht, ey, irgendwie können wir das doch auch mal selber probieren und da haben wir dann angefangen mit, weiß ich nicht, 12 oder 13 die ersten Textversuche zu starten und dann diese Texte da reinzustellen und dann gab es da eben andere User, die einem, keine Ahnung, eine Kritik gegeben haben, das ist nicht so gut, der Reim ist nicht gut, du musst auf die Zeilenlänge achten und so weiter und so hat sich das dann bei mir weiterentwickelt und bei meinem Kumpel halt einfach nicht.
Geiler Start, ich habe da von diesem Forum noch nie gehört, aber geiler Start, irgendwie in dieses Rap-Geschehen einzusteigen mit einem quasi Text schreiben, Rap-Text schreiben, online, Cypher, Battle, Forum, wenn ich das mal so nennen mag. Wo man sich aber gegenseitig dann anscheinend ja auch viel geholfen hat, sich vielleicht nicht zerflext hat, doch man hat, da gab es mit Sicherheit genug Leute, die versucht haben, sich gegenseitig zu zerflexen in Schreibform. Aber sich auch gegenseitig geholfen haben und da sich zu pushen. Ne? Also das gehört ja auch dazu. Ne? Man muss, wenn man in diesem Battle, in diesem Cypher ist, geht es ja nicht nur darum, dass man einen zerflext, sondern dann am Ende sind sie alle cool, wie bei den B-Boys auch. Man zerflext sich, aber am Ende ist man doch einer Meinung, einer Sache und pusht sich und motiviert sich gegenseitig. Finde ich super.
Mhm, ja, auf jeden Fall. Lustiger Ansatz. Wir haben natürlich auch wieder jetzt die Butter bei die Fische Kategorien, indem wir jetzt mal abfragen, Wie viel Prozent von eigener Erfahrung steckt eigentlich in deinen Texten, mein lieber Ilflo?
Also ich würde sagen, von der Prozentzahl her sind es bestimmt 90%, 95% meiner Texte wirklich echt Real Talk aus meiner Erfahrung, aus meinem Leben. Jetzt gibt's zum Beispiel auf dem aktuellen Release Rauschromantik einen Song, 38208 heißt der. Der ist komplett an Storytelling. Das ist eine dystopische Zukunftsvision, die ich da beschrieben habe. Sowas ist dann natürlich ausgedacht, aber ansonsten ist es wirklich fast alles ehrlich aus meinem Leben.
Wir haben ja viele innerliche Glaubensfragen, die wir den Künstlern auch immer sofort stellen. Das kann manchmal Beat oder Text sein. In diesem Fall wollen wir mal wissen, Hook oder Part oder umgekehrt.
Boah, das ist schwer zu beantworten. Das sind immer verschiedene Herangehensweisen. Aber ich würde jetzt mal sagen, im Großteil habe ich tatsächlich erst eine Strophe. Also fang mit den Zeilenfragmenten für eine Strophe an, schreib die fertig und dann kommt die Hook. Aber manchmal ist es auch andersrum.
Ja, keine klare Antwort.
Wie bitte?
Ja, Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur sagen, keine klare Antwort, aber mal gucken, wie du das analysierst.
Achso, keine klare Antwort. Da würde ich wieder ganz kurz zurückspringen zu Cold Sievers. Also das sind ja auch, hat alles mit Impulsen zu tun, die man so hat. Und wenn man da jetzt, warum soll man sich auf eine Sache beschränken, wenn du eine Idee für erstmal irgendwo was siehst, was mitbekommst, Wut im Bauch hast, wie Cold Sievers und daraus Texte geformt werden. Oder dir fällt irgendwie ganz spontan die mega Hookline ein und darauf basiert dann der ganze Song später. Ich glaube, dass diese Herangehensweisen sollte man sich immer offen lassen. Aber spannend zu hören, ob wieder ein oder andere sagt dann ja schon, dass es gerade bei vielen Leuten, die gar nicht mit so Hook-basiert arbeiten, sondern viel mit Scratches in der Hookline, aber trotzdem die Herangehensweisen schon dann irgendwie beleuchten oder hinterfragen, dass dann ja, wenn wir das so hinterfragen, ist das schon, wie die Leute ans Ziel kommen, immer schon ganz, ganz spannend.
Es gibt hier Fragen, die sind dazu da, um den Künstler näher kennenzulernen, auch quasi für Boogie Down Bass. Und es gibt ein paar Fragen, die sind eigentlich obligatorisch, weil wir ja wissen, wie die Antwort ist, sonst wäre er ja nicht hier.
Da wirst du dich gleich wundern.
Ich bin gespannt. Ob das auch für Ilflo gilt, was klassische Lo-Fi Boom-Bap Beats Klangteppiche betrifft, erfahren wir jetzt.
Also ich könnte auch und werde auch bei den nächsten Sachen auf wirklich synthetische, elektronische Trap-Beats oder Drill-Beats rappen. Das hat mir da unglaublich Spaß gemacht als Kontrast zu diesen wirklich boom-bappigen Oldschool-Sachen, die ich jetzt zuletzt gemacht habe. Einfach so ein kleiner Kulturschock, auch mal für mich persönlich. Und da ich ganz gern mit Flows spiele, hat sich das auf quasi diesen moderneren Beats ein bisschen mehr angeboten, als jetzt Gott weiß welche krassen Feuerwerke auf diesen Oldschool-Beats abzubrennen.
Okay, das war, glaube ich, gerade der Kommentar von Zwei Fingern dann. Mal ernsthaft, Bass, was ist da los?
Gut, ich mag ihn immer noch. Nein,
Schwein gehabt hat er. An der Stelle hat er Schwein gehabt. Schöne Grüße, Elflo. Du bist quasi auch hier nicht durchs Raster durchgefallen. Bist trotzdem, die Sendung wird nicht abgebrochen.
Guck mal, wenn das hier ausgestrahlt wird, der hat ja auch schon mal in den sozialen Medien was gepostet, ein bisschen moderneren Song, ein bisschen elektronischer, wo ganz gut abgeht. Der hat ja gesagt, dass er sich ein bisschen so gerne ausprobiert und guckt, wie er mit seiner Stimme umgehen kann, mit seinen Flows, mit den Flows spielt und so, und dann den entsprechenden Klangteppich dafür sucht, wo sein Rap-Flow, den er da gerade ausprobiert, oder die Texte, die er dann so in diesen Flow packt, dass das wirklich harmoniert. Und da kann ich mir schon vorstellen. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Gegner, ich bin halt nicht so der Riesen-Fan von sehr elektronischen Beats. Aber wenn der Rap erstmal so stimmt und alles, dann denke ich auch so, der Rap richtig gut, der Inhalt ist gut, alles ist gut. Aber ja, ich hätte mir jetzt doch lieber einen Boom-Bap-Beat gewünscht oder so, denke ich, denn da erwische ich mich dann manchmal. Aber alles gut. Da muss man sich dann ja auch finden, um vielleicht, ich sag dann ja immer, mach mal den ganzen Mist, damit du wieder zurückfindest zu dem, was gut ist, sage ich ja immer frech.
Und wenn du dann eventuell Gefahr läufst, vom rechten Pfad der Tugend abzukommen, dann mach Mixcloud auf, geh ins Archiv von Backspin FM und hör dir Rocking with the B-Bass, das Mixtape an. Zum Beispiel, wie alle anderen eigentlich Formate da auch. Und wenn du dann am Ende des Mixtapes Nummer 21 oder die Playlist 51 sogar schon bist, dann triffst du auf Knickknack MC. Sehr schöner Name eigentlich. Zusammen mit William Gotti, nicht Irv Gotti, Sam Boca, da fällt mir auch noch einer ein, und DJ Polar. Erstausstrahlung heißt der Song. Den hören wir jetzt mal kurz an und dann gehen wir in die zweite Hälfte und gucken nach, ob Boogie Down Boys immer noch Lust hat, sich mit Antworten von Illflow auseinanderzusetzen. Ob das klappt, das erfahren wir nach diesem Song. Wir sind immer noch bei Talking with the B-Bass und unserem Gast Illflow. Und Boogie Down Bass hat ein paar Fragen gestellt, die er beantwortet hat. Dabei ist eine jetzt die nächste, die ganz interessant ist, denn er selber hat gesagt, er ist erst 2002 mit Rap in Berührung gekommen, 89 geboren. Trotzdem fragst du ihn danach, ob er durch den 90s-Flavor geprägt wurde und damit schon als hängen geblieben abgestempelt wurde. Mal gucken, was er antwortet.
Ja, hängen geblieben jetzt vielleicht nicht direkt, aber es gibt schon einige, die dann auch gesagt haben, ey, Illflow, so oldschool, mach doch mal neu, versuch doch mal so, bring doch mal jeden Monat zwei Singles raus, pass dich doch mal ein bisschen mehr der Zeit an und so. Und wenn sich das irgendwie tatsächlich mit meiner Attitude an sich verbinden lässt oder einfach nur aus Spaß sozusagen sowas mal zu versuchen, um auch sich selber mal zu beweisen, okay, ich könnte da jetzt mithalten und wenn ich das mal fett ausproduzieren würde, könnte das auch so sein. Wenn sich das eben so mit meiner Message an sich verbinden lässt, was ich jetzt eben auf den kommenden Single-Releases versucht, dann ist das auch alles gut. Und ansonsten ist das wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe für mich, wenn jetzt jemand das als hängen geblieben oder so als altbacken, staubig empfinden würde, wäre das auch nicht der Dude, den ich ansprechen wollen würde. Aber es ist eher im Gegenteil, dass viele gesagt haben, oh geil, endlich mal wieder genau so, weil Boom Bap ja generell so ein bisschen Renaissance jetzt gerade feiert. Und deswegen kam das eigentlich durchweg eher gut an.
Ja, da denke ich mal, hört man dann einfach weg, ne? Wie er schon sagt, das ist dann nicht die Zielgruppe, wenn er irgendwie mit solchen Aussagen von anderen oder vielleicht auch von Freunden konfrontiert wird. Aber da merkt man ganz kurz, da merkt man eben, dass er recht jung ist und vielleicht von seinem eigenen Umfeld eben auch mal so angesprochen wird, warum er eben das so, warum er das nicht mal ein bisschen die moderne Variante probiert.
Da ist ja trotzdem wichtig, dass auch noch inhaltlich was rüberkommt, denn sonst wäre ja auch nicht hier, ach, das hast du auch abgefragt, ne? Ganz bewusst Texte, die zum Nachdenken anregen sollen, Illflow, oder was machst du da?
Ja, ganz bewusst zum Nachdenken bringen sollen meine Texte eigentlich in erster Linie mich selber beim Schreibprozess und dann vielleicht auch beim Aufnehmen, um in diesem Feeling zu sein, weil ich ja wirklich eigene Erfahrungen einfach aufarbeite. Aber mir ist dann schon auch bewusst, dass das, was ich sage, das, was ich schreibe, jemand anderes erreichen wird und dass derjenige, keine Ahnung in welchem Alter der jetzt gerade ist, sich vielleicht das stärker zu Herzen nimmt, als ich das jetzt im ersten Moment denken würde. Und deswegen achte ich schon drauf, dass ich jetzt zum Beispiel ja schimpfwortarm oder ganz schimpfwortvermeidend rappe. Also ich wüsste jetzt nicht, wann ich das letzte Mal bewusst ein Schimpfwort verwendet hätte. Oder auch die Aussagen, die ich jetzt mache. Ich würde jetzt niemals eine für mich politisch inkorrekte Aussage machen in einem Song, nur weil irgendwie die Line schockend wäre oder der Reim krass wäre. Ja, mir ist das schon bewusst und deswegen achte ich da auch durchaus drauf, was ich sage und wie ich sage.
Da kann ich einfach nur sagen, sehr, sehr, sehr selbstreflektierend und dann ein bisschen passt eben auf, dass das funktioniert und dass dann da Leute, die vielleicht nicht ganz so die Texte so hintersteigen, was da vielleicht gemeint ist, dass da Leute nicht zu sehr beeinflussen könnte, die dann vielleicht dadurch falsch inspiriert werden. Schon sehr, sehr guter Ansatz, da wirklich drauf zu achten, wie man mit seinem Texteschreiben umgeht. Aber ich habe ihn auch gefragt, wie es denn so steht, ob das Rappen an sich, das hört man immer, das ist ein böses Wort, glaube ich, für Männer oder Personen des männlichen Geschlechts, Tagebuch schreiben. Aber für mich ist ja Texteschreiben zu rappen irgendwie auch so eine Art Tagebuch schreiben. Und da habe ich ihn so ein bisschen abgefragt.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also ich habe teilweise mal versucht, Tagebuch zu schreiben, aber es ist wirklich dann eher der Rap-Text. Und es ist auch krass, wenn ich jetzt nach einer Auszeit, wie ich sie die letzten 3 Jahre eigentlich genommen hatte, vor dem Rauschromantik-Release jetzt, wenn ich da alte Songs höre, die damals fürs Album geplant waren, das dann nicht erschienen ist, was jetzt irgendwann noch kommt und wo ich die Songs nochmal aufarbeite, umarbeite und so, was ich da geschrieben habe und wie ich das geschrieben und gerappt habe, das ist für mich dann im Nachhinein total interessant zu sehen, was da einfach passiert ist in der Zwischenzeit bei mir und auf welchem Standpunkt ich damals war. Und deswegen ist es wirklich eher so ein Tagebuch in Rap-Musikform.
Ja.
Ehrlich auf jeden Fall dann in der Hinsicht.
Und das heißt, Tagebuch schreiben kann helfen, in welcher Form auch immer. Und wenn ihr kein Tagebuch schreiben wollt, werdet einfach Rapper und benutzt das. Und vielleicht ist Rap dann ja auch sowas wie eine Lebenshilfe, ein Rettungsanker. So. Denn das kann Rap und Hip-Hop als Kultur auf jeden Fall sein. Und jetzt wollen wir von ihm nochmal Richtung Zielgerade wissen, ob das für ihn auch so ist.
Also heute fühle ich mich der Hip-Hop-Kultur und den Werten, die Hip-Hop vermitteln soll, stärker verbunden als je zuvor. Also mit 12, 13, 14, wo das mit Hip-Hop und Rap bei mir losging, da war es eher einfach das Auftreten der Acts, die man gehört hat, die man cool fand, oder diese Jugendbewegung im klassischen Sinne mit auffälliger Musik. Und gar nicht so sehr das Wertesystem von Hip-Hop, aber umso älter ich geworden bin, umso stärker hat mich das einfach geprägt, so ein bisschen geteacht auch. Und umso mehr kann ich mich natürlich auch damit identifizieren. Und wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass gerade in der heutigen Zeit und gerade in dem mainstreamigen Bereich, den Rap jetzt einnimmt, es doch sehr viele gibt, die noch am Anfang vielleicht dieser Identifikation mit Rap stehen, also die jetzt gerade sehr jung sind und eine sehr große Masse sehr jung ist, die sich an Rap orientiert oder dem, was zumindest im Spotify Mainstream stattfindet, ist es mir umso wichtiger, dass ich selber die Werte, die dahinter stehen, auch eigentlich vorleben will. Es gibt ja nicht mehr so viele Acts, die wirklich im Mainstream stattfinden, die jetzt von klassischer Hip-Hop-Kultur reden, sondern es ist halt einfach eine Mode. Und deswegen ist es mir schon auch wichtig, das zu zeigen, was dahinter steht.
Da kann ich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich kann nur sagen, schaut hinter die Kulissen, was passiert in der Kultur. Steht nicht immer nur als Fan vor der Bühne. Guckt euch das Geschehen links und rechts. Schaut hinter die Bühne und guckt, dass die Hip-Hop-Kultur euch mehr gibt als nur das Fansein, auch wenn das Fansein wichtig ist.
Dann bist du nämlich auch Teil einer Kultur, dann kannst du es ganz schnell werden. Und normalerweise beenden wir so eine Sendung ja auch mit den Gästen immer damit, dass wir ihnen die letzten Worte liefern und sie dann mit ihrem Song verabschieden. In diesem Fall sind die letzten Worte von Ilflo aber auch noch ein bisschen mit mehr Inhalt versehen, dauern auch einen Tick länger. Deswegen hören wir da noch kurz rein und machen dann unsere Verabschiedung.
Letzte Worte, keine Eigenwerbung, sondern vielleicht eher auch als Motivation für mich selber. Es ist teilweise nicht mehr ganz so leicht, in diesem ganzen Musikkosmos und vor allem in der Bubble, die einem durch Algorithmen geprägt wird, irgendwie Musik zu finden, die einem gefällt. Aber man sollte nicht den Mut verlieren, nur weil man jetzt 5 Wochen hintereinander in Playlisten Grütze gehört hat, die einem selber nicht gefällt. Man sollte nicht aufhören zu diggen. Hab das schon getan. Ich verliere mich da selber auch immer dran, dass ich die Motivation verliere, nach guten Sachen zu suchen. Aber gerade Formate wie das hier und viele Bewegungen von natürlich Einzelpersonen, die einfach die Kultur lieben, und auch Musikern, die das unglaublich lieben, zeigen, dass es da ganz, ganz viel an der Base, an der Basis gibt, womit man sich beschäftigen darf, kann und soll. Und das sollte man auch tun, auch wenn man ein bisschen danach suchen muss, weil es nicht in der Bubble stattfindet, die einem durch die Algorithmen kreiert wird.
Mic drop, Leute, Mic drop. Also nicht nur das vom Silbertablett nehmen, was euch vorgestellt wird von den gängigen großen Medien. Also links und rechts im Regal greifen.
Und im Zweifel vielleicht auch mal zur Playlist greifen und Rockin' with the V-Bass hören.
So sieht's aus. Wir sind am Ende, oder?
Genau, ist vorbei. Wir hatten im Hintergrund schöne Beats von Ilflo. Wir hatten einen 12-Finger-Dan, der die Mucke gemixt hat. Wir hatten einen Chefredakteur Boogie Down Bass, der wieder 2 tolle Gäste reingeholt hat mit Ilflo und Colt Sievers. Und ich würde sagen, deswegen beenden wir die letzte Minute damit, dass wir nochmal ganz kurz reinhören bei Rauschromanze. von Ilflow. Und bedanken uns für euer Zuhören. Auf dem Instagram-Account Love and Hate, Backspin Love and Hate, könnt ihr Kontakt aufnehmen. base@backspin.de könnt ihr Kontakt aufnehmen. Und wenn ihr das alles gemacht habt, seid ihr vielleicht auch mal Part von der Sendung oder in den Mixes. Bis dahin, macht's gut. Danke euch beiden und ihr da draußen. Bis bald.
Danke auch. Ciao.
Howdy.
Beiden und ihr da draußen. Bis bald.
Danke auch. Ciao.
Howdy.